Sie feiern das Passamahl. Das ist das letzte Ereignis vor seiner Gefangennahme. Das ist das letzte Ereignis vor Gethsemane. Das sind die letzten 18 Stunden seines Lebens vor der Kreuzigung. Und dann lesen wir hier Markus 14 ab Vers 22. Ich lese das mal vor, ganz schnell. Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt hin, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Also, ihr Lieben, sie feiern das Passafest. Es ist das Fest, das sie daran erinnern sollte, dass Gott sein Volk aus der Knechtschaft befreit hat. Es ist das Fest, das sie daran erinnern sollte, dass ein unschuldiges Lamm geschlachtet wurde und dass das Blut dieses Lammes ausgereicht hat, um die Kinder Gottes zu erretten. Und Jesus feiert nicht nur das Passa, Jesus macht etwas völlig Neues. Jetzt kommt etwas dazu, was es noch nie gab. Ich weiß ja nicht genau, wie sie dieses Passafest gefeiert haben. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendein Ritual gab. Keine Ahnung. Aber er macht etwas Neues. Jesus offenbart nämlich, dass er in seiner Person dieses Passa erfüllt. Dass er dieses unschuldige Lamm ist, was geschlachtet wird bei der Kreuzigung. Das ist das, was der Johannes prophetisch über Jesus gesagt hat. Jesus kam und sagt, siehe, das ist das Lamm, das Passalamm Gottes, was der Welt Sünde trägt. Wo hat er sie getragen? An dem Kreuz von Golgatha. Und dass sein Blut vergossen wird zur Errettung, zur Erlösung. In ihm, in Jesus haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden durch sein Blut. Mit anderen Worten sagt Jesus, ich bin dieses neue Passalamm. Und dieses Passa erklärt, wer Jesus ist und es erinnert ihn auch an seine Bestimmung, weshalb er in die Welt kam. Das Ziel seines Lebens. Als die Zeit erfüllt war, wandte er sich stracks, zielgerichtet, um nach Jerusalem zu gehen und dort zu sterben. Wir lesen mal noch die Verse 32, ab Vers 32. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern. Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und er fing an zu erschrecken und es graute ihm sehr. Jesus nimmt seine drei engsten Freunde mit sich, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Es gibt mehrere Beispiele oder Situationen in der Bibel, wo er nur diese drei Freunde mit sich nimmt. Zum einen bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, wo Jesus das erste Mal öffentlich demonstriert, dass er der Herr über den Tod ist, dass er kam, um den Tod zu besiegen. Und das zweite Mal ist auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus umgestaltet wird mit der Herrlichkeit, die er beim Vater hatte und die er haben wird in Ewigkeit und wer er auch sein wird in Ewigkeit, nämlich der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und diese drei nimmt Jesus mit in diesen Garten hinein. Diese drei, die Zeugen davon waren, dass er kam, um den Tod zu besiegen und von seiner Verheißung, dass er der ewig Verherrlichte sein wird und dass er den Namen trägt, der über alle Namen ist. Und Jesus geht mit ihnen in den Garten und Jesus weiß, was alles in den nächsten Stunden auf ihn zukommen wird. Denkt daran, Moses ihm erschien, Elias ihm erschien und sie sprachen mit ihm über seinen Ausgang, den er in Jerusalem nehmen wird. Jesus wusste alles ganz genau, was auf ihn zukommen wird. Und dazu musste er auch innerlich ein Ja haben. Und vielleicht sucht Jesus auch menschlichen Beistand und erhofft sich Stärkung von seinen drei engsten Freunden. Und dann sehen wir, Jesus betet. Und das ist ein Gebet, das ich von den meisten Gebeten, wie ich sie bete und wie wir sie wahrscheinlich beten, was sich sehr unterscheidet. In welchem Zustand hat denn Jesus gebetet? Jesus ist in Angst. Und wenn du in Angst bist, er kann dich verstehen, weil er Angst selbst erlebt hat. Guck mal diese Sachen. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Dann in einer anderen Übersetzung, da heißt es, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Da ist es ein Betrübnis in seinem Herzen, dass man den Eindruck hat, dass er fast noch in diesem Garten sterben wird. Und dann lesen wir, und als er in Angst war. Also Jesus brauchte Stärkung und Jesus betete. Und dann sehen wir, und Jesus war in einem ringenden Kampf. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Man hat das so vielleicht ein bisschen in dem Film Die Passion gesehen. Und dann heißt es, und sein Schweiß wurde aber zu Blutstropfen, die auf die Erde fehlen. Und das gibt es wirklich. Ich habe 25 Jahre Intensivstation gearbeitet, vier Jahre Rettungsstelle und 21 Jahre Intensivstation. Ich habe das selbst nie erlebt und ich habe aber auch Menschen viel in Todesangst und Todessituationen gesehen, habe auch mit verschiedenen Ärzten und so weiter gesprochen. Aber es gibt wirklich diese sogenannte Hämatidrose. Das gibt es wirklich, dieser sogenannte Blutschweiß. Weil dann in den Schweißdrüsen darum herum sind ja auch Blutkapillaren. Und in extremen körperlichen und seelischen Zuständen erweitern sich die Blutgefäße, die Kapillaren, und zwar so lang, bis sie platzen. Und dann vermischen sie sich mit dem Schweiß und es kommt zu dem sogenannten Blutschweiß. Und dann, ihr Lieben, und das liebe ich an dieser Botschaft. Und das ist das Herz dieser Botschaft. Jesus blieb jetzt hier nicht stehen. Was macht er? Und Jesus ging einen Steinwurf weiter. Wow. Jesus, stellt euch mal die Situation vor, er ist dort in diesem Garten. Er weiß alles, was auf ihn zukommt. Er ist allein und selbst die Jünger haben ihn verlassen. Und Jesus bleibt in dieser Situation nicht stehen. Genau wie David geht er einen Schritt weiter. Er geht einen Vertrauensschritt und er geht direkt zu seinem Vater im Himmel. Wow. Das begeistert mich. Jesus ging einen Schritt weiter, einen Vertrauensschritt, und er geht direkt zu seinem Vater. Und das ist das Thema heute Morgen. Und ich möchte euch einladen in einen Lebensstil. Und dieser Lebensstil heißt einen Steinwurf entfernt leben. Das ist dieser Lebensstil. Und seitdem das real geworden ist in meinem Herzen, lebe ich diesen Lebensstil. Und ich weiß, ein so ein Steinwurfgebet, das ging über 7 Monate. Das andere über 4 Monate. Und das dritte über 3 Monate. Und dieser Lebensstil besteht aus 3 Elementen oder 3 Bereichen, die alle drei miteinander irgendwo verbunden sind, nämlich Vertrauen, Ehrlichkeit, Hingabe und Auslieferung. Und Jesus betet. Wie fängt er denn an zu beten? Also er bleibt nicht in dieser furchtbaren Situation, die man gar nicht in Worte fassen kann. Er geht einen Steinwurf weiter. Er liegt dort in diesem Garten. Das Bild kriegt es wahrscheinlich auch nicht hin. Und er betet: Aber Vater, alles ist dir möglich. Und Jesus benutzt dieses aramäische Wort aber. Aber eigentlich ist das gar kein Wort. Es sind die ersten Laute, die ersten Silben, die ein Kleinkind wiedergeben kann. Aber wenn man Israel ist oder wenn man in Libanon ist, da hört man das ganz oft, ne? Ab, abab, 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 abab. Das sind eigentlich bloß Silben, aber das ist das Erste, was die kleinen Kinder so an Silben rausbringen, wiedergeben können. Und passt mal auf, ihr Lieben. Jesus nimmt in dieser Situation die Herzenshaltung eines bedürftigen Kleinkindes ein. Jesus kann in dieser Situation der Schwachheit nichts anderes sagen als diese Silben des Vertrauens. Aber, Papa, Vater. Er liegt auf dem Erdboden im Dreck, er schwitzt Blut und er betet hier in seiner Identität, die der Vater ihm bei der Taufe zugesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Jesus betet hier im Geist der Kindschaft. Und ihr lieben Geschwister, uns, allen, die glauben, ist bereits etwas schon geschenkt. Nämlich der Geist der Kindschaft, in dem auch wir rufen dürfen: Aber, lieber Vater. Halleluja. Als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, da haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und mit dem Heiligen Geist haben wir den Geist des Vaters empfangen. Mit dem Heiligen Geist haben wir den Geist der Kindschaft empfangen. Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass wir uns wieder fürchten müssen oder Angst haben müssen, sondern wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir zu unserem Vater kommen können und sagen: Aber, Und wenn wir dieses Wort Abba, da kommt das ganze Vertrauen unseres Herzens zum Ausdruck. Und in diesem Wort Abba kommt auch das ganze Vertrauen von Jesus zu seinem Vater zum Ausdruck. Und dieser Geist der Kindschaft macht uns die Vaterschaft real. Jesus sagt, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wir sind Schwestern und Brüder von Jesus. Du bist eine Schwester von Jesus und du bist ein Bruder von Jesus. Sag doch einfach mal Danke, Jesus. Ja. Und jetzt, ihr Lieben, wir sind berufen, als Söhne und Töchter im Geist der Kindschaft zu leben. Das ist unsere Bestimmung. Halleluja. Das ist eine Einladung in eine königliche Familie hinein, die ihn alle zusammen Abba nennen. Und so lehrt ja Jesus auch seine Jünger beten. Wir sehen ja zum Beispiel, Jesus hat gebetet, die Jünger haben ihn nicht gefunden, dann haben sie ihn gesucht, dann haben sie ihn gefunden und sie sehen, wie er betet. Und das war für die Jünger so attraktiv, dass sie hingegangen sind und haben gesagt, Jesus, wenn das Beten ist, dann wollen wir das auch. Na, das war die beste Bibelschule neben Zorgetsdorf. Ne? Ja, ja, jetzt ist er da, genau, jetzt ist er da. Ne? So, und sie sehen das. Und Jesus sagt, okay, das können wir machen. Und dann sagt Jesus, okay, wenn ihr betet, und Matthias hat das gestern gesagt, ich liebe immer dieses, wenn er das sagt, aber das ist ein Vertrauenswort. Vater ist ein Beziehungswort. Wisst ihr, ich glaube nicht an etwas, sondern ich vertraue jemanden. Amen. Glauben ist, ich vertraue jemanden. Und dann sagt Jesus, wenn ihr betet, dann betet unser Vater. Stell dir das mal vor, das Erste, was Jesus macht, er nimmt seine Jünger mit in diese Beziehungsebene hinein. Halleluja, das ist unser Jesus. Er kam nicht in diese Welt, um eine neue Religion zu gründen. Er kam, um uns von Religion zu befreien, um uns in Beziehung mit unserem Papa im Himmel zu bringen. Preis den Herrn. Das ist doch absolut cool. So, und das ist die Grundlage, das ist der Start zum Gebet. Abba, Papa, Vater. Weißt du, und es gibt manches Mal Situationen, da kannst du gar kein Wort mehr sagen. Aber auch diese Sprache versteht der Vater im Himmel. Und ich finde das so klasse in dem Film The Shack, ne, die Hütte. Auch, wisst ihr, selbst unsere Tränen sind Worte. Weißt du, kann manchmal so ein Schmerz sein, du kannst den nicht in Worte fassen und es läuft und läuft. Und dann kam der Heilige Geist und ich liebe diese Stelle, wo dann das Röhrchen ranhängt und die Tränen laufen dort rein. Und es steht in der Bibel sogar, die Tränen, unsere Tränen hat er in einem Schlauch gesammelt. Und selbst aus den Tränen kann er was Neues machen. Aus unserem Schmerz etwas Neues machen. Deshalb, wir dürfen ihm vertrauen. Er ist nur gut. Er ist wirklich nur gut. Und es sagt jemand, wenn man mich gefragt hätte mit 15 und 16, was bringst du mit Gott in Verbindung, dann hätte ich gesagt, ein Wort, und das ist Angst. Das war mein Leben in Angst und auch in Todesangst. Aber da kommen wir vielleicht auch später. Dann, Jesus betet weiter. Und
das Wort, das irgendwie verkehrt reingerutscht, kommt dann. Jesus betet weiter und jetzt sehen wir diesen zweiten Teil. Nimm diesen Kelch von mir. Also Jesus ist zutiefst ehrlich. Er ist überhaupt nicht religiös, sondern er sagt, Papa, ich will diesen Kelch nicht trinken. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, ich habe keinen Bock darauf, diesen Kelch zu trinken. Und ihr Lieben, es ist manchmal gar nicht so einfach, ehrlich zu sein. Auch Gott gegenüber nicht. Wir wissen ja alle, wie man sich fromm verhält. Wir wissen ja, wie man sich ehrlich verhält. Wir wissen doch alle, welches Vokabular wir beim Beten benutzen. Aber Jesus schüttet hier sein Herz vor seinem Vater aus. Und diese Einladung gilt jedem von uns. Gib mir, mein Kind, dein Herz. Auch wir dürfen total ehrlich sein. Mein Gebet ist immer, fast jeden Tag bete ich, Jesus, ich lade dich auch heute wieder als meinen allerbesten Freund in mein Herz ein. Und ich bitte dich, hilf mir, mein Herz und mein Leben mit dir zu teilen und dabei ganz, ganz ehrlich zu werden. Ehrlichkeit. So wie Kinder sind. Kinder sind total ehrlich. Na? Genau. Und jetzt betet Jesus weiter und er sagt, nicht was ich will, sondern was du willst. Er gibt sich jetzt völlig seinem Vater hin und er liefert sich ihm aus. In Vertrauen und in Ehrlichkeit, ihr Lieben, dürfen wir uns ihm hingeben, seiner Liebe hingeben und seinem Willen hingeben. Und dann sehen wir auch, Jesus betet das ja nicht nur einmal. Das sind ja mindestens 3 Stunden. Jesus betet und ringt und er gibt sich hin und er liefert sich aus. Und er ist dort in diesem Garten und er liegt dort am Boden mit ausgebreiteten Armen. Und jetzt lesen wir Jesaja 40, 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ihr Lieben, ein Adler hat ja kräftige Schwingen, aber er fliegt, indem er sich der Thermik überlässt. Jesus liegt im Garten, wirft sich hin im Vertrauen, in Ehrlichkeit und Hingabe, breitet dort im Garten seine Arme aus wie ein Adler, sodass der Wind des Geistes kommen und ihn hochheben kann und er in dieser Kraft einen Schritt weitergehen kann. Und selbst das ist für Jesus ein Prozess. Er geht zurück zu den Jüngern. Er findet sie schlafen. Er sagt sogar zu ihnen, Leute, konntet ihr nicht mal in dieser Zeit eine Stunde mit mir wachen? Das heißt, dieses Gebet dauerte eine ganze Stunde. Jesus hat dort kein Gebet aufgesagt, kein Gebet gesprochen. Alles in allem würde das 10 Sekunden dauern. Das war eine ganze Stunde von Ringen, von Ehrlichkeit, von Fragen, von Seufzen, von Vertrauen, von Angst, wieder sich hingeben, Verzweiflung, Schmerz, Auslieferung, Herz ausschütten, hoffen, zweifeln. Und dieser Kreislauf kehrte immer wieder und das über
3 Stunden. Und das war so ein Gebet und so ein ringender Kampf, dass sogar ein Engel kommen musste, um Jesus zu stärken. Und er geht wieder hin zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Und dieser Kreislauf des Gebetes wiederholt sich. Einen Steinwurf entfernt Leben. Ihr Lieben, das ist ein Lebensstil, der uns ein Leben lang begleiten wird, wenn wir uns dafür öffnen, für alle Zeiten unseres Lebens. Für die guten Zeiten, für die schweren Zeiten, für die sonnigen Zeiten und für die finsteren Zeiten, für die herausfordernden und so weiter. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir lernen, in diesen 3 Ebenen zu leben. Dass wir mehr und mehr in diese Kindschaft hineinwachsen. Dass wir wissen, ja, wir brauchen keine Titel, wir brauchen eigentlich nur zu wissen, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Dass wir total ehrlich werden vor ihm. Er kennt doch sowieso alles. Nicht nur die Schokoladenzeiten. Er ist der Kardiognostos, so wird er beschrieben in der Apostelgeschichte, der Herzenskenner. Und er liebt uns trotzdem. Und ihr Lieben, dass wir uns total ausliefern und dass wir Ja sagen zu seinen Wegen, zu seinen Plänen, zu seinen Absichten, zu seinen Wegen für unser Leben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir erkannt haben, Gott ist gut und ihn dürfen wir vertrauen. Weil wir wissen, er hat gute Gedanken über uns, Gedanken der Hoffnung und nicht des Unheils, um uns eine Hoffnung und Zukunft zu geben. Und diese, ihr Lieben, diese Hingabe und das sich aufheben lassen von dem Wind, von der Kraft des Heiligen Geistes führt uns dahin, zu leben in einer Kraft, die nicht unsere ist. Zu lieben in einer Liebe, die nicht unsere ist. Zu dienen auf eine Art, wie wir nicht selbst dienen können. Und wenn du und ich Stärkung brauchen, dann lade ich dich heute Vormittag ein. Gehe einen Schritt weiter. Bleibe dort nicht stehen. Gehe einen Schritt weiter. Gehe einen Vertrauensschritt weiter. Gehe diesen Schritt in die richtige Richtung. Gehe direkt zu deinem Vater im Himmel, der dir versprochen hat, ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich nicht versäumen. Ich lade dich ein, einen Steinwurf weiter zu gehen und diesen Steinwurf als deinen Lebensstil in dein Herzen zu nehmen und darin zu leben. Amen.